Der Narzissmus. Kaum ein psychologisches Thema ist so sehr im Trend und gleichzeitig so tragisch wie das des Narzissmus. Heute wollen wir uns nicht nur damit auseinandersetzen, was Narzissmus eigentlich bedeutet und wann er pathologisch wird, sondern auch damit, wie das, was wir Narzissmus nennen, eigentlich etwas sehr Wichtiges für unsere Entwicklung ist und per se überhaupt nichts Pathologisches. Dabei ganz viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zur 15. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hocherfreut, euch wieder hier zu haben. Heute zum Thema Narzissmus. Narzissmus gehört zu den komplizierteren Konzepten der Psychotherapie und Psychoanalyse. Eingeführt wurde es von Freud, der den Narzissmus zunächst in Verbindung mit der Psychose setzte, die seiner Ansicht nach von dem Rückzug der Libido aus der Außenwelt in eine Besetzung des Ichs gekennzeichnet war. Also, dass die Triebenergie des S sich auf das eigene Ich richtet. Damals wurde Libido als sexuelle Triebenergie bzw. Ausdruck der sexuellen Wünsche verstanden. Heute bezeichnet sie im psychoanalytischen Kontext eher eine allen psychischen Äußerungen zugrunde liegende Energie. In Anlehnung an die letzten Folgen könnten wir auch an innere Anteile und frühe Wünsche und Erfahrungen denken. Der britische Psychoanalytiker Robert Britton stellte in seiner Auseinandersetzung mit dem Thema Narzissmus fest, dass es auf drei Arten verwendet wird. Als Krankheitsbild, als Mangel vom Interesse an anderen und stattdessen Beschäftigung mit sich selbst, sowie als Tendenz der Persönlichkeit, sich gegen Beziehung zu anderen zu wehren. Hierbei fokussiert er deutlich auf die pathologische Dimension des Narzissmus. Dabei schlug schon Freud vor, dass Narzissmus bzw. die Tendenz, die Libido vom Gegenüber wieder auf das eigene Ich zu lenken, etwas Normales, gar Notwendiges ist. Der Narzissmus, in dem sich das Ich so verhält, als sei es in sich selbst verliebt, also der Zustand, in dem die Libido nur beim eigenen Ich verweilt, sei eher die Seltenheit und eine Übersteigerung des normalen Sachverhalts. Laut Freud gibt es somit ein beständiges Pendeln zwischen der Besetzung des Ichs und der Besetzung äußerer Objekte. Narzissmus wird laut Freud nur dann pathologisch, wenn diese freie Bewegung nicht mehr möglich ist. Dies erinnert an die verbreitete Ansicht des Analytikers Michael Parsons, der die Aufgabe der Psychoanalyse im Herstellen der freien Bewegung der Psyche oder eben Libido zwischen Vergangenheit, Gegenwart und vorgestellter Zukunft sieht. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn wir sagen, dass ein äußeres Objekt mit Libido besetzt wird? Wir könnten sagen, dass es darum geht, dass jemand anderes, inklusive der Beziehung zu diesem anderen, für uns wichtig werden darf. Dass wir diese Person wertschätzen und sie ins Vertrauen ziehen. Das können Freundschaften, Liebesbeziehungen oder auch jede weitere Form von emotionaler Beziehung sein. Aber wieso soll der Rückzug der psychischen Energie auf das eigene Ich hilfreich sein? Der US-amerikanische Psychoanalytiker Bertram Levin erklärte dies durch einen Vergleich der psychischen Aktivität beim Träumen mit der im analytischen Setting. In beiden Fällen gäbe es einen Rückzug aus der äußeren Realität. Mit seinen Worten gesprochen, entspricht der Narzissmus des Schlafes dem Narzissmus auf der Couch. Levin verwendet Narzissmus hier nicht als etwas Pathologisches, sondern einen in sich selbst zurückgezogenen Geisteszustand, der für eine bestimmte Art der psychischen Arbeit notwendig ist. Selbstversunkenheit an sich ist nicht pathologisch. Schädlich ist, im narzisstischen Zustand gefangen zu sein. Diese Sichtweise ist allerdings auch unter Psychotherapeutinnen nicht unbedingt die Norm. Der britische Psychoanalytiker John Steiner beschreibt Orte des seelischen Rückzugs, innere Retreats, in die sich das Ich zurückziehen kann, wenn das psychische Gleichgewicht bedroht scheint. Für Steiner sind solche Rückzüge grundlegend pathologisch. Der Psychoanalytiker Gregorio Cohorn greift Steiners Konzept wiederum auf und stellt in Frage, ob solch ein Rückzug tatsächlich krankhaft sein muss. Er argumentiert, dass die Zuwendung zu anderen und das Gesehenwerden durch sie wichtig für die Entwicklung unserer Identität ist. Um diese Erfahrung aber als bedeutsam in uns aufzunehmen, benötigen wir eine Stille im Innenleben unserer Seele, ein privates Selbst, wie Cohorn sagt, welches auch in Abgrenzung zu den Erwartungen von außen steht. Ein Selbst, das die kulturellen Narrative, die uns aufgedrängt werden, ignorieren und, wenn nötig, sogar zurückweisen kann. Ebenso wie Levin sieht er den Rückzug in sich selbst nur dann als pathologisch an, wenn er starr und unflexibel wird. Donald Winnicott, von dem wir schon gehört haben, betonte hier die Bedeutung des inneren Rückzugs für vor allem die Adoleszenz. Sie dient der Entwicklung von Identität, dem Erwerb persönlicher Kommunikationstechniken. Trotz dieser Sichtweisen werden Narzissmus und die Fähigkeit zur Objektbeziehung landläufig aber immer noch als gegensätzlich gesehen. Ihr merkt schon, dass sich diese Diskussion noch lange weiterführen lassen würde. Als letzten möchte ich aber noch den Begründer der Selbstpsychologie Heinz Kuh zu Wort kommen lassen, der ebenfalls in beiden Polen wichtige Aspekte der seelischen Entwicklung sieht. Kohut geht davon aus, dass es in der Psyche einen Sektor für narzisstische Besetzung, ebenso wie für Objektbesetzung gibt, und dass beide Sektoren nebeneinander existieren. Der narzisstische Sektor ist laut Kohut zudem Grundstein für die Erreichung von Qualitäten wie Humor oder Weisheit. Und das ist gut vorstellbar. Sicherlich kennen wir das alle. Eine Person, die über sich selbst lachen kann, nehmen wir doch meist als in ihrem Selbstwertgefühl stabil wahr. Oder umgekehrt, brauchen wir doch einen stabilen Selbstwert, um über uns selbst lachen zu können und nicht in Scham zu versinken. Und Scham ist auch schon das Schlüsselwort. Nachdem wir nun darüber gesprochen haben, dass die Zuwendung in unser Innerstes bzw. zu uns selbst nicht nur ein normaler, sondern auch ganz wichtiger Vorgang ist, wollen wir nun darüber sprechen, wie es kommen kann, dass dieser Mechanismus pathologisch wird. Wie kommt es zu der Starre, von der wir gerade sprachen? Schauen wir uns einige Symptome der narzisstischen Störung an. Hohe Kränkbarkeit, ein gestörtes Identitätsgefühl, scheinbar große Selbstliebe, kaum Einfühlsamkeit, das Vortäuschen einer schillernden Fassade und eine starke Beschäftigung mit äußeren Erscheinungen und Leistungen. Es handelt sich hier oft um beeindruckende und faszinierend erscheinende Menschen. Die Ausprägung der Symptome variiert. Wir unterteilen zum Beispiel in eine narzisstische Persönlichkeitsorganisation oder Akzentuierung. Nicht jede Form einer narzisstischen Störung, beziehungsweise könnten wir nach dem eben Gehörten auch von einer Störung des inneren narzisstischen Gleichgewichts reden, drückt sich allerdings durch eine grandiose Fassade aus. Der sogenannte verdeckte oder vulnerable Narzissmus ist ein Modus, in dem quasi das Gegenteil passiert. Die Person ist ebenfalls auf sich selbst bezogen und kaum empathisch dem Umfeld gegenüber. Aber statt einem nach außen getragenen, überhöhten Selbstbild zeigt sich diese Person übermäßig sensibel, schüchtern und verletzlich. Das fragile Selbstbild wird hier nicht versteckt, sondern steht im Vordergrund. Wenn uns dies nun an die Beschreibung einer Depression erinnert, dann liegt das daran, dass hinter einer narzisstischen Störung oft ein abgewehrtes, depressives Erleben steht. Dies zeigt sich besonders in der Psychotherapie, wenn ein solcher Patient zunehmend ins Fühlen kommt und eine Annäherung an die innere Verletzlichkeit passiert. Nicht selten werden dann auch starke Trauer und Wut frei. Aus diesem Grund lässt sich bei Depressionen ebenfalls von einer Störung des inneren narzisstischen Gleichgewichts sprechen. In beiden Fällen ist das Selbstwertgefühl massiv angegriffen und brüchig. Aber zurück zum Thema Scham. Hinter einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur steht oft die tiefgreifende Erfahrung eines Kindes, so wie es ist, nicht nur nicht angenommen und geliebt zu werden, sondern damit sogar beschämt zu werden. Emotionale Vernachlässigung, Vereinsamung und traumatische Erfahrung von Ablehnung gehen mit der tiefgehenden Botschaft einher, so wie du bist, bist du nicht liebenswert. Stellen wir uns zum Beispiel einen kleinen Jungen vor, der, wie Kinder es nun mal tun, seinen Eltern mit dem, was er macht, gefallen möchte. Er ist bemüht, ihnen etwas anzubieten. Hat zum Beispiel ein Bild gemalt, auf dem er mit dem Vater beim Spazierengehen zu sehen ist, oder zeigt der Mutter, dass er sein Zimmer aufgeräumt hat. Reagieren die Eltern nun abwertend oder verächtlich? Ist das Bild gar nicht schön und akkurat genug? Oder hat er die Sachen in seinem Zimmer nicht nach den Wünschen der Mutter eingeordnet? Erntet er tiefe Verletzungen. Die Ablehnung schlägt sich als Beziehungserfahrung unter anderem in seinem Selbstwertgefühl nieder. Zudem wird er stark beschämt, da seine Leistungen, Bindungsversuche und zärtliche Gefühle ins Lächerliche gezogen und zurückgewiesen werden. Passiert dies häufiger und in verschiedenen Situationen, vielleicht sogar mit weiteren schlimmen Konsequenzen wie der Drohung mit Liebesentzug oder Gewalt, wird er nicht nur beschämt, sondern verbindet mit dem Gefühl von Scham auch eine existenzielle Angst vor Verlust und Vernichtung. Dadurch muss das Gefühl von Beschämung um jeden Preis vermieden werden. Kritik ist so kaum aushaltbar. Er erlebt sich ohnmächtig, klein und auf schmerzlich enttäuschende Weise abhängig. Er kann kein stabiles Selbstwertgefühl aufbauen. Wie kann dieser Junge nun reagieren? Wahrscheinlich wird er aus der Not heraus erstmal alles abwehren, was die Bindung an die Eltern gefährdet. Er lernt, mit seinen Bedürfnissen beschämt zu werden, übernimmt dies vielleicht sogar und wird später zu einem Menschen, der sich selbst und andere ebenfalls für eigene Gefühle und Wünsche beschämt. Er lernt zudem, sich den Eltern anzupassen und entwickelt ein sogenanntes falsches Selbst, in dem eigenes als unerwünscht abgewehrt bleibt und stattdessen eine von den Eltern gewünschte Fassade gelebt wird. Er passt sich aus tiefer Not heraus an, begibt sich damit auch in eine Unterwerfung. Dies vertieft die Überzeugung, dass er so, wie er ist, nicht okay ist. Gleichzeitig entsteht aber auch große Wut auf die unterdrückenden Objekte. Diese Wut kann aus Angst vor den Konsequenzen aber nicht ausgedrückt werden. Auch sie wird abgewehrt. Stattdessen werden die Eltern vielleicht idealisiert oder schmerzhafte Erfahrungen wie ein schlagender Vater oder eine demütigende Mutter werden scheinbar vergessen und abgetan. Es war ja eigentlich gar nicht so schlimm. Es gab halt mal eine Ohrfeige. Das ist halt so. Dieses falsche Selbst hat die wichtige Funktion, das fragile innere Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, während tiefe Enttäuschung, Wut, Trauer, Beschämung und Vernachlässigung im Inneren weggesperrt, vielleicht sogar, wie wir es in der Folge zu Traumata gehört haben, abgespalten werden. Da der Selbstwert derart fragil ist, dass jegliche Kritik ferngehalten werden muss, erleben wir hier oft Projektionsmechanismen. Projektion bedeutet, dass das, was bei einem selbst nicht ausgehalten werden kann, jemand anderem zugeschoben wird. Nicht ich habe das Problem oder nicht ich habe was falsch gemacht, sondern mein Gegenüber. Ich muss mir nichts ankreiden und mich auch nicht schämen. Da die inneren tatsächlichen Gefühle so aber nicht verhandelt oder ausgehalten werden können, bleiben sie Gegenwart. Sie können sich nicht erledigen. Unser Junge wird erwachsen, doch erlebt er Beziehungen noch immer unbewusst so wie damals. Er gestaltet sie so, dass das Gegenüber ihm unterlegen und dadurch in Abhängigkeit zu ihm bleibt. So versucht das kindliche Ich in ihm, die Beziehung zu kontrollieren und eine Sicherheit zu schaffen. Dahinter liegt ja, wie wir gehört haben, die Erfahrung, dass er so, wie er ist, nicht geliebt werden kann. Also muss er etwas anderes tun, um nicht verlassen zu werden. Es wäre deshalb sehr bedrohlich, wenn das Gegenüber Selbstgefühle haben und diese ausdrücken, gar die Kraft haben könnte, zu gehen. Vielleicht sucht sich der nun erwachsene Mann deshalb Partnerin, die deutlich jünger sind als er. Er tut alles, damit er nicht abhängig wird. Dies fürchtet er. Das zutiefst verängstigte innere Kind, welches hinter der narzisstischen Schutzwand sitzt, wird hier spürbar. Aber wo ist eigentlich die Wut dieses Kindes, welche damals schon nicht sein durfte? Auch die zeigt sich, denn gleichzeitig zu dem Wunsch, das Gegenüber zu kontrollieren, muss unser junger Mann dieses Gegenüber auch stets ab- und sich selber aufwerten. Er muss durch Leistung oder Äußerlichkeiten kompensieren. Dies dient ebenfalls der Kontrolle, hat aber auch sadistische und spürbar aggressive Züge. Die massive Kränkungswut, vor allem in Fällen, in denen das Gegenüber ihn vielleicht sogar kritisiert oder auf einen Fehler hinweist, führt dazu, dass er immer wieder verletzend zu anderen ist. Was wiederum dazu führt, dass er oft nicht gemocht wird und Beziehungen kaum überdauern. Und auch hier treffen wir wieder auf Projektion. Wenn die anderen wütend auf mich sind, muss ich mich nicht selber mit meiner eigenen Wut auseinandersetzen, gar mit dem eigenen Selbsthass. Dies Verhalten schützt ihn unbewusst aber auch vor zu viel Nähe. Da diese ja eben auch bedrohlich wäre, geht sie doch mit potenzieller Enttäuschung und Kränkung sowie der Gefahr einher, die Kontrolle zu verlieren und verlassen zu werden. Und dann auch die damalige Beschämung erneut erleben zu müssen. Gleichzeitig stabilisiert der konstante Versuch der Selbstaufwertung die zerbrechliche innere Stabilität. Und wenn andere dies auch noch sehen, erhält der kleine innere Junge endlich Anerkennung. Er kann sich ein Stück weit gesehen fühlen. Dies ist aber ein Versuch, eine konstante innere Leere zu füllen, ein bodenloses Loch, da dahinter der frühe Mangel steht, den der Junge erleben musste, einfach nicht das zu kriegen, was er aber so sehr und so dringend gebraucht hätte. Die Tragödie ist, dass er die fehlende Liebe und Annahme, den Halt und die Bestätigung seines Seins sowie seiner Gefühle durch die ständigen Versuche im Außen trotz großer Mühen nie kriegen wird. Er sabotiert dies ja selbst. Unser junger Mann ist in einem schwerwiegenden Dilemma gefangen. Der verzweifelte Wunsch nach Nähe, nach Annahme und Bindung auf der einen Seite, die Angst vor Kontrollverlust, Beschämung und Verlassenwerden sowie massive Wut auf der anderen Seite. Er tut alles, um sein Umfeld zu binden, muss diese Bindung aber immer wieder kaputt machen. Ein Nähe-Distanz-Spiel. Das Gegenüber unterwirft sich entweder oder wendet sich ab. Dabei wird der kleine Junge heute ebenso wenig gesehen wie damals. Wenn es nun aber gelingen sollte, einen Zugang zu ihm herzustellen, kann auch eine Veränderung möglich werden. Dafür braucht es aber meist lange, oft jahrelange, Beziehungsarbeit, in der es hauptsächlich darum geht, sich in dieser Beziehung anvertrauen zu können, diese als wertvoll zu erleben und langsam die Sicherheit zu fassen, über die tatsächlichen Gefühle im Inneren nachzudenken, beziehungsweise diese zu erspüren und gemeinsam auszuhalten. Dies ist die Aufgabe der Psychotherapie. Keine einfache Aufgabe, denn wer sagt denn, dass es in der Psychotherapie beziehungsweise in der therapeutischen Beziehung wirklich anders ist? Wer sagt denn, dass unser junger Mann nicht auch hier beschämt und abgewertet wird, wenn er sich mit seinen Gefühlen zeigt oder reflektiert, wie sein Verhalten als Erwachsener sein Umfeld immer wieder verletzt? Wahrscheinlich muss das innere Kind auch hier Ablehnung fürchten. Es ist deshalb oft schon ein großer Schritt, wenn jemand mit einer narzisstischen Störung in Therapie kommt. Denn dies allein ist ja schon ein Eingeständnis, dass etwas nicht stimmt, beziehungsweise ein Blick ins Innere. Genau dies wird ja zum Beispiel durch den Mechanismus der Projektion oft verhindert. In der Gegenübertragung erleben Therapeuten oft Wut und Konkurrenzgefühle, fühlen sich entwertet, erleben Anstrengungen und oft entsteht keine Nähe, dafür aber Druck und Müdigkeit. Aber auch starkes Mitgefühl kann sein, wenn die dahinterliegende verletzte Seite spürbar wird. Auch in der Therapie geht es dabei natürlich um die Frage, ob der Patient hier ein Stück weit abhängig sein darf. Vielleicht versucht er dies zu vermeiden, indem er die Stunden selber bezahlt oder Abschiede, zum Beispiel vor einem Urlaub, vorwegnimmt, indem er in der letzten Stunde einfach nicht kommt. Vielleicht muss er seinen Therapeuten noch immer wieder entwerten, um sich nicht bedroht zu fühlen. Die Psychotherapie kann keinen neuen Menschen aus unseren Patienten machen, aber vielleicht durch eine stabile und positive Beziehungserfahrung den Raum für Reflexion schaffen, sodass mehr Flexibilität möglich wird und er nicht nur zwischen Kontrolle und Vernichtung wählen kann. Ein letzter Gedanke noch zu der Welt außerhalb der Therapie. Narzissmus, so scheint es, liegt im Trend. Social-Media-Kanäle erklären, wie Narzissten erkannt werden können und wie man sie schützen kann. Gleichzeitig fördern die sozialen Medien allerdings auch die Mechanismen der Selbstdarstellung, der eigenen Aufwertung und der grandiosen Fassade. Je lauter, auffälliger und erfolgreicher wir hier sind, desto besser. Followerzahlen belohnen uns, wenn sie steigen, und lösen Versagens- und Verlassenheitsgefühle aus, wenn sie fallen. Wer sich hier nicht gut um sich kümmern und abgrenzen kann, gerät schnell in einen Strudel der Abhängigkeit von äußerem Zuspruch. Die narzisstische Kompensation, von der wir vorhin sprachen, also der Sportwagen, das Geld oder die neueste Mode, zeigen unseren Erfolg, unsere Überlegenheit. Wir werten uns auf und im Vergleich die anderen ab. Vielleicht werten wir uns aber auch selbst ab, indem wir uns mit vermeintlich erfolgreicheren Menschen vergleichen, was auch immer das heißen mag. Davon finden wir eine schier unendliche Zahl im Internet. Das Bild des erfolgreichen, aber vielleicht auch skrupellosen Wirtschaftsboss, der sich die Welt kaufen kann, wird zum Idealbild erhoben. Und wie beim pathologisch gewordenen Narzissmus darf auch hier die Fassade nicht abgelegt werden. Dies würde die eben genannten Ängste wahrscheinlich ja noch erhöhen. Aber um mit einem versöhnlichen Punkt zu schließen. Ein gesunder Narzissmus bzw. ein stabiles narzisstisches Gleichgewicht kann ja auch hilfreich sein und ist, wie wir zu Beginn gehört haben, sogar notwendig. Wenn wir uns über unsere Erfolge freuen und sie uns bewahren oder uns vor eine Klasse, eine Kamera, ein Mikrofon oder in ein Gespräch begeben können und dabei aushalten, uns zu zeigen, dies vielleicht sogar genießen können. Oder wenn wir einen starken inneren Antreiber haben, der uns neue Berge erklimmen lässt, so sind dies große Stärken. Selbstdarstellung ist ja nicht per se etwas Pathologisches. Ganz im Gegenteil. Denken wir nur an die Kunst, an Film und Musik. Wenn wir genießen können, auszugehen und gesehen zu werden, dabei auch mal äußere Normen zurückweisen können, so ist dies ganz wichtig für die Entwicklung unserer Identität. Ebenso, wenn wir uns in uns selbst zurückziehen und uns in eine heile, fantasievolle Welt begeben können, die unsere Kreativität fördert. Um mit den Worten von Michael Parsons zu schließen, die Frage ist, ob Narzissmus ein innerer Zustand ist, aus dem wir heraustreten und in den wir auch wieder zurückkehren können, oder ein Gefängnis. Und damit schließt sich der Kreis der heutigen Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dass ich euch zeigen konnte, dass Narzissmus per se oder die innere narzisstische Balance eben nicht einfach nur etwas Pathologisches ist, sondern etwas sehr Wichtiges für uns. Und auch, dass ich zeigen konnte, dass selbst hinter dem pathologisch gewordenen Narzissmus eigentlich eine große Not und ein tragischer innerer Konflikt steht. Eventuell beschäftigen wir uns in der nächsten Folge nochmal mit dem Thema Narzissmus. Ich habe mir überlegt, dass wir uns dafür noch einmal die Sage des Narzis angucken könnten, also die Sage, auf die Freud sich ganz ursprünglich mal berufen hat, oder eben auch die Tragödie des Ajax. Da beide Geschichten derart bezeichnend und anschaulich sind, dass sie fast schon klinischen Falldarstellungen gleichen. Aber das überlege ich mir noch. Für heute erstmal soweit. Schön, dass ihr dabei wart. Denkt gerne daran, den Podcast auch zu bewerten auf der Plattform, auf der ihr ihn hört. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne folgen auf Instagram unter hocherfreut_podcast. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.